Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Evangelium des Matthäus im 18. Kapitel, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Genügt siebenmal? Jesus antwortete: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich's dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und berichteten ihrem Herrn den Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird mein himmlischer Vater auch euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Nächsten von Herzen die Verfehlungen vergibt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir.
Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Liebe Gemeinde, Verbitterung kann krank machen. Wer voller Groll und Beschuldigung eines oder vielleicht auch mehrere anderer Menschen lebt, der schädigt sich selbst. Denn das legt sich auf den Schlaf zum Beispiel, auf Herz, auf Kreislauf, auf das vegetative Nervensystem. Wer erlittenes Unrecht nicht vergeben will, der bestraft nicht den Täter. Er bestraft sich selbst und wird dadurch dann abermals zum Opfer. Solche Sätze kann man in manchen Strängen der Psychotherapie und Psychiatrie durchaus hören und lesen. Verbitterung kann krank machen. Wir werden das als Thema auch haben, bald. Da kommt ein Referent aus der Psychiatrie in Altenburg. Was in dem Bereich logisch so als Automatismus, quasi wie ein Naturgesetz, begründet wird, das zeigt uns Jesus in diesem ernsten Gleichnis als ein geistliches Prinzip sozusagen oder eine Handlungsweise Gottes. Könnte man auch sagen, denken wir denn so von Gott, der ja in dem Gleichnis doch deutlich durch den König repräsentiert wird? So wird euer himmlischer Vater auch handeln, sagt Jesus ja. Denken wir so von Gott, dass er Menschen preisgibt? Jesus hat nicht so harmlos über Gott gesprochen, wie wir das oft tun. Wo der liebe Gott immer nur für alles Gute und Schöne zuständig ist und für das Leid nichts kann. Es ist komplizierter. Die Bibel ist tiefsinnig, vielschichtig. Sie mutet uns manche harte Kost zu. Sie sagt uns, Gott ist barmherzig. Ja, aber gerade deswegen will er, dass wir auch barmherzig sind. Und er will es mit ganzem Ernst. Dazu nickt man vielleicht ganz schnell, aber erst dann, wenn es um eine solche Herausforderung geht, die uns wirklich an die Substanz geht, an die Nieren, wenn wir überfordert sind, weil wir das emotional nicht hinbekommen, dann sehen wir, wie hartherzig wir in Wahrheit sind und wie wir stolz auf unser Recht pochen. Aber das geben wir dann nicht gerne zu, sondern dann proklamieren wir, dass dies natürlich die Ausnahme sei. Und dass man in diesem Fall aber doch zu Recht darauf pocht, jemand anderen anklagen zu dürfen und den Groll eben nicht loszulassen. Es ist ja nicht unser Problem. Ja, wir sind wirklich Schlitzohren, finde ich. Wenn es uns relativ leicht fällt, jemandem zu vergeben, dann sagen wir, ach ja, ich tue den Willen Gottes. Und wenn wir merken, dass wir es überhaupt nicht können, weil es zu gravierend ist, dann sagen wir, ja, aber in diesem Falle muss man das auch nicht. Und da ist es mein Recht, wenn ich es festhalte. Ich selber persönlich habe mich zum Beispiel jahrelang sehr schwer mit dieser Geschichte getan, weil es ja in dieser Geschichte um einen Menschen geht, der bittet. Er bittet den König um Schuldenerlass. Aber ich hatte mit einem Menschen zu tun, der eben nicht um Schuldenerlass bat und der mir das Leben einfach immer schwer machte. Und zwar richtig. Und er sah sich immer im Recht. Und ich dachte, weil er gar nicht um Vergebung bittet, muss ich sie ihm auch nicht gewähren. Und weil er überhaupt nicht sieht, was er mit seinem Verhalten anrichtet, muss ich ihm diese Schuld auch nicht erlassen. Und wie sieht das aus, wenn man jemandem Schuld anlastet und festhält? In Wut und in Groll und in Anklage. Da drückt es sich ja aus. Es hat mich wirklich überhaupt nicht einen Zentimeter weitergebracht. Es war falsch und es hat mich innerlich aufgerieben. Die Wahrheit ist die, die Jesus in dem Gleichnis sagt. Man kann so elend leiden, wenn man in Streit und in Unversöhnlichkeit lebt. Es gelingt einem, das immer wieder mal zu verdrängen. Aber es kommt immer wieder hoch und im Grunde genommen hält es einen gefangen. Ich habe ja ein Recht. Und man hat das Gefühl, wenn ich das jetzt aufgebe, dann gebe ich ein Stück von mir selber auf. Nicht? Das ist so das Gefühl. Und aus dieser Anklage wird dann schnell Hass. Schließlich macht mir ja dieser Mensch mein Leben kaputt. Und dann ist man unversehens in einer Spirale, aus der man überhaupt nicht mehr herauskommt. Wenn die Wut überhand nimmt, dann haben wir ein neues Problem, denn dann werden wir schuldig. Es mag ja ein Mensch falsch liegen und er mag an mir schuldig werden, aber hassen darf ich ihn deswegen nicht. Tun wir aber. Und so offenbart also dann ein solcher Mensch, was in mir ist, was mit mir los ist. Er offenbart meine Unfähigkeit zur Gelassenheit, zur Friedfertigkeit, zur Sanftmut und Demut. Ich bin unfähig zur Güte. Und zwar zu grundloser Güte, in der tief sitzenden Meinung, die uns oft gar nicht so bewusst ist, ich verliere mich selbst, wenn ich das jetzt tue. Denke doch einmal jetzt an einen Menschen, mit dem du unversöhnt bist. Es gibt bestimmt jemanden, dem du vielleicht nicht verzeihen kannst oder den du anklagst. Es ist genau dies die geistliche Herausforderung, an der du wachsen kannst geistlich oder durch die du in Gefangenschaft und in Qual letztlich gerätst. Und ich will erklären, warum ich denke, dass wir nicht darauf warten dürfen, bis andere sich bei uns entschuldigen, bevor wir sie aus unserer Anklage entlassen. In dem Gleichnis ist das ja so, da wird beide Male gebeten, ne, um Schuldenerlass. Der Knecht bittet den König und der Mitknecht bittet den Knecht. Aber ich glaube, dass der Vergleichspunkt jedoch anders ist, denn Jesus erzählt ja ein Gleichnis, in dem diese unfassbare Größe der Güte des Königs den Knecht hätte anleiten müssen, eigentlich genauso gütig zu handeln. Das ist doch der Punkt. Ebenso gütig wie der König, nicht? Ebenso wie ich erfahren habe. Und Gott ist unfassbar gütig. Und zwar nicht nur dann, wenn wir ihn bitten oder wenn wir innerlich richtig sind. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, täglich. Er wartet nicht, bis alle gut geworden sind. Er gibt und er schenkt einfach. Und der Apostel Paulus sagt ein interessantes Wort im Römerbrief. Er sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Nicht erst ist Umkehr, dann ist Güte. Gottes Güte ist immer schon vorauseilend da. Sie kommt uns zuvor. Und wir sollen als Kinder Gottes seinem Wesen entsprechen. Und an diesen Gedanken sind alle Forderungen, zum Beispiel der Bergpredigt, auch ausgerichtet. Tut wohl denen, die euch hassen. Jesus sagt ja nicht, tut ihnen wohl, wenn sie aufhören, euch zu hassen. Und die, die euch fluchen, die segnet. Das geht nur wirklich über unser Vermögen. Aber seht ihr, es liegt eben nicht an den Umständen und es liegt auch nicht an den anderen, wenn wir das nicht können, sondern es liegt darin, dass unsere Herzen hart sind und dass unser Denken von Stolz durchtränkt ist. Ich beuge mich hier nicht. Ich bin im Recht. Und man wird das nicht los, indem man eines Morgens einfach aufsteht und sagt so, und ab heute liebe ich meinen Nächsten. So funktioniert das nicht. Ich kann ja aus meiner Haut nicht heraus. Ich möchte aber selber durchaus, das war mir immer bewusst in all den vielen Jahren, ich möchte selber gerne, dass man mir nicht Ablehnung entgegenbringt, wenn ich mich falsch verhalte, wenn ich irgendwie Leute vielleicht verletze, ohne es zu wollen auch. Man wird ja manchmal anderen auch zur Last, indem man einfach so ist, wie man ist. Man merkt es gar nicht. Es sind dann meistens die eigenen Familienangehörigen, die es dann auch mal sagen, weil es nicht mehr anders geht. Und dann fällt man aus allen Wolken. Sagt ihr, aber ich doch nicht. Man möchte gerne, dass einem nicht Ablehnung entgegengebracht wird, sondern dass erstmal grundsätzlich und bedingungslose Annahme da ist, wenn ich nicht aus meiner Haut kann. Dass nicht die Anklagen und Forderungen im Raum stehen und ich dann praktisch zu Kreuze kriechen muss, sondern dass jemand einfach sagt, weißt du, ich nehme dich an, auch wenn du schwierig bist. Wir hatten vor Jahren mal so eine ganz heftige Diskussion in unserem Pfarrkonvent. Ich hab das mal hier im Predigtkonzept der Fall Junkermann genannt. Unsere Landesbischöfin Ilse Junkermann kam aus Württemberg und sagte, man müsste doch den Tätern, die in der Stasi tätig waren und so viele Lebensläufe geknickt haben und so und auch Pfarrern das Leben schwer gemacht haben, vergeben. Und da war sehr viel Empörung und das war natürlich persönliche Betroffenheit, Verletztheit und man sagte, also so einfach kann sie da nicht drüber reden. Und schon gar nicht vielleicht als Westimport, der es gar nicht miterlebt hat. Und zumindest, so war dann die Meinung, müsste doch ein Täter überhaupt erstmal um Vergebung bitten, bevor ihm dann für solches Unrecht vielleicht Vergebung gewährt wird. Aber ich denke, dass Frau Junkermann hier nicht so Unrecht hatte und dass vielleicht mancher Stasi-Mensch in sich gegangen wäre oder in sich ginge, wenn ein Geschädigter ihm so wie Jesus begegnet und sagt, ich habe in meiner Akte gelesen und das tut wirklich weh. Aber ich habe dir vergeben. Erzähl mir mal deine Geschichte und deine Gründe. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit einem Kollegen, der sagte, er hat 8 oder 10 Leute herausgeschrieben, die ihm da wirklich übel mitgespielt haben und er hat sie alle besucht. Und es hat ihn so geschmerzt. Er hat dann nach 7 oder 8 Besuchen das aufgegeben. Die letzten 3 oder 4 hat er nicht mehr besucht, weil er sagte, es war immer dasselbe Muster. Ich kriegte dann erst mal Leugnen und dann war irgendwann Leugnen nicht mehr möglich, weil ich die Kopien mit hatte, also Konfrontation. Nicht? Und dann wurde mir eine Geschichte aufgetischt, wo dann der Täter am Ende selber das Opfer war. Und das hat er nicht mehr ausgehalten. Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, dass vielleicht manche Geschichte auch wirklich so war. dass mancher Täter irgendwie auch da hineingezogen wurde. Wir wissen das ja nicht. Und vielleicht war mancher auch einfach ein Arschloch und hat es aber auch trotzdem die ganze Zeit gewusst. Wir öffnen die Tür Menschen nicht dazu, zu bekennen, zu sagen, ja, ich habe falsch gehandelt, wenn wir sie einfach mit Schuld konfrontieren. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Das, was Jesus hier sagt, ist uns menschlich gesehen unmöglich. Ich habe das jahrelang nicht vermocht. Ich musste Gott sagen, ich bin eigentlich nicht wert, überhaupt deiner Vergebung und schon noch gar nicht kann ich Pfarrer sein. Das geht gar nicht. Ich kann nicht meine Anklagen loslassen und für meine eigenen Sünden gerade stehen. Versteht ihr, wenn man einen Menschen hasst, weil der einem das Leben immer schwer macht, dann ist man selber vor allen Dingen auch schuldig. Kann man das dann bekennen? Ich konnte es nicht. Viele, die täglich von Gottes Güte leben und zugleich täglich andere Menschen anklagen, sind den Folterknechten ausgesetzt. Ist ja hart, was Jesus hier sagt, nicht? Vielleicht heißen die dann ständige Migräne, Verspannungen, Bluthochdruck. Ich weiß nicht, was das alles mit einem Menschen macht, wenn er sich ständig aufregt und in Auflehnung und im Inneren sich aufreiben, im Konflikt steht. Ich glaube, vielleicht könnte mancher gesund werden. Ich weiß es nicht, wenn eine Haltung korrigiert wird. Aber manchmal muss man lange mit Gott darum ringen, dass wir endlich in diese richtige Haltung kommen. Bei mir hat es Jahre gedauert und ich bin auch noch nicht fertig damit. Ich muss oft Gott sagen, ich vermag das nicht, meine Anklagen hängen mir an wie die Pest. Das ist die Wahrheit. Manchmal muss man es auch in der Gemeinschaft tun. Damals haben hier auch Geschwister aus der Gemeinde mit mir gebetet. Und dann hat Gott mir noch eine interessante Begegnung geschenkt mit einem Menschen, das kann ich jetzt nicht entfalten. Und da war dann so ein Aha-Moment, da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Und auf einmal war mir das möglich, die ganze Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen, die ich vorher nicht hatte. Ich konnte mir die auch nicht geben. Ich glaube, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Am Ende hat mir das Segen gebracht. Vorher war ich immer der Verlierer. Es kamen immer wieder dieselben Situationen. Ich bin immer wieder hineingetappt, habe mich aufgeregt, nachts dann wachgelegen. Alle diese Spiralen, die man so kennt. Gott möchte nicht, dass wir Verlierer sind. Er will nicht, dass du ein Verlierer bist, sondern er möchte, dass wir Gewinner sind. Und deswegen denke an einen Menschen jetzt vielleicht, den du anklagst, wo du in Unfrieden bist und in Bitterkeit. Und er möchte dich herausfordern und sagen, hör endlich auf zu sagen, der oder die ist schuld. Es bringt nichts. Wenn du im Unfrieden bist, dann ist es eine Sache deines Herzens. Ist ja auch klar, was soll denn passieren? Sollen denn alle Sünder deiner Umwelt und alle Menschen, die schwierig sind, erst verwandelt werden, bevor du Frieden findest? Das kann nicht sein. So ist es nicht. Gott schenkt uns seinen Frieden in einer Welt, die schwierig ist. Es wird immer Menschen geben, die uns enttäuschen, die an uns schuldig werden. Aber Gott will Frieden geben, egal was mit den anderen ist. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Jesus Christus ist unser Friede. Und dieser Friede ist nicht abhängig von dem, was die Umstände sind oder wie andere Menschen sind. Dieser Friede ist Person. Und er hat gesagt, wenn jemand mich einlädt, dann werde ich zu ihm kommen und werde das Mahl mit ihm halten. Und wenn wir nicht vergeben können und in unseren Anklagen festhängen, ist es nötig, den Friedefürst einzuladen und zu sagen, ich kann es nicht, du musst es tun, ich brauche ein Wunder. Das ist die Wahrheit. Und wer erlebt hat, dass da wirklich Gott Hilfe schafft und Veränderung gibt, der kann in anderer Weise barmherzig sein mit den Menschen, die vielleicht an dem Punkt noch nicht sind. Wer vergibt, das möchte ich noch betonen, wer vergibt und Anklagen loslässt, sagt damit nicht, alles ist halb so schlimm. Das heißt es nicht. Man rechtfertigt nicht die Schuld anderer Menschen dadurch, dass man ihnen vergibt. Sondern man sagt, ja, es war schlimm oder es ist vielleicht auch schlimm. Aber ich will es dir nicht anlasten. Das sagt man damit. Und was auf der persönlichen Ebene gilt, das möchte ich zuletzt nochmal im Blick auf die Gemeinde sagen und fragen, ist das so unter uns, dass wir so nachsichtig, weitherzig und freundlich miteinander sind, wie Gott das ist? Wie viele Begebenheiten gibt es im Gemeindealltag, wo man miteinander arbeitet in der Gemeinde, wo man sich aufregen könnte, weil Leute es einfach so anders machen, in Bereichen, wo man selber ernst dabei ist, so unbekümmert sind, so leichtfertig, so oberflächlich ihre Dinge tun, vielleicht was nicht da alles vielleicht aufkommt. Eine Gemeinde, in der nicht der Geist Jesu regiert, sondern Klage und Anklage, die ist nicht einladend. Und da merkt man ganz schnell, naja, hier in der Kirchgemeinde ist es genauso wie in der Welt auch. Ja, da brauche ich nicht hingehen. In einer solchen Gemeinde, da halten Christen sich gegenseitig wie Gefangene, nicht? Man muss den Menschen der anderen entsprechen, sonst geht's nicht. Das ist ja furchtbar. Da merkt ja keiner, dass Christus uns befreit hat zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ich wünsche uns sehr, dass wir in einer griesgrämigen Welt, wo ein Sünder immer den anderen anklagt und es besser weiß, eine Gemeinde besitzt, wo man sich zumindest ernsthaft darum müht, es anders zu tun und wo man das nicht vermag, es auch Gott sagt oder vielleicht auch anderen Geschwistern mal sagt, weißt du, so sieht das wirklich aus, ich habe hier ein Problem, bete mit mir. Daran wollen wir arbeiten, damit es eine Gemeinde ist, in der Gottes Güte und Barmherzigkeit auch erfahrbar wird. Und wo das geschieht, dass man sich so annimmt, da kann man dann auch Sünden beim Namen nennen. Und da kann man sich auch gegenseitig ermahnen, wo das vielleicht nötig ist. Weil nämlich über allem die grundsätzliche Annahme und Güte und grundsätzliche Respekt voreinander steht. Das ist eine schwere Herausforderung, an der wir oft scheitern. Deswegen brauchen wir immer Gottes Vergebung. Die hat er uns gegeben und ich möchte mit euch ein Lied singen von dem Liedblatt. Jeder Mensch braucht Erbarmen. Jeder Mensch braucht Erbarmen, die Güte des Erretters. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft deines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.